Hallo, ich habe heute Nadine Nuracit hier und wir wollen mal darüber reden, wie das denn ist so als Football-Coach und als Frau gleichzeitig sozusagen. Hallo.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Also erstmal, wie kamst du ursprünglich zum Football? Weil als Frau ist das ja immer noch so ein Ding, das ist nicht die erste Wahl an Sportler, die man macht, sage ich mal.
Ich glaube sogar, es wäre meine erste Wahl gewesen, wenn ich es denn früh schon gekannt hätte. Vor allen Dingen auch jetzt so der Einstieg, der ja über Flag Football beispielsweise möglich ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass ich früh den Einstieg gefunden habe, aber das habe ich tatsächlich nicht. Ich habe vorher andere Sportarten gemacht und bin tatsächlich erst ganz langweilig durch meinen Freund dazu gekommen, denn der hat damals schon Football gespielt. Und ich kannte das natürlich nur aus US-amerikanischen Serien und Filmen und bin dann mal ins Stadion gegangen zum Zugucken. Natürlich habe ich nichts verstanden. Also ich habe auch wirklich nicht mal verstanden, ist denn jetzt die Offense auf dem Feld oder die Defense? Ich hatte schon Schwierigkeiten, den Quarterback auszumachen auf dem Feld. So waren auf jeden Fall meine Anfänge. Und eigentlich dachte ich bin durch mit Sport. Also ich habe dann schon einige Sportarten hinter mir gehabt, war so ein bisschen am Fitness machen und dachte mir, das war's. Und die Munich Cowboys Ladies damals waren es, die mich dann rekrutiert haben sozusagen für ihre Frauenmannschaft. Und dann bin ich so dazu gekommen, aber es war wie eine Erleuchtung, ehrlicherweise. Ich dachte mir, Mensch, das, wenn ich mal vorher gefunden hätte, das ist genau mein Ding.
Und dann hast du dir gedacht, so, jetzt habe ich gerafft, worum es geht, weiß, was ein Quarterback ist, was eine Offense, was eine Defense ist. Ja, ich kann auch viel mehr, ich werde mal Trainer.
Ja, also gerafft habe ich bis heute noch nicht alles. Das ist echt erstaunlich, die ganze Zeit fragt man sich, ha, habe ich auch noch nie gehört. Ah, ist ja spannend. Also das ist so das Spannende am Football, dass man nie auslernt. Und ich habe nicht so lange gespielt. Ich meine, ich habe mit 27 begonnen. Da war mir schon klar, dass meine Karriere in Anführungsstrichen nicht allzu lange gehen wird. Aber es hat mir den Mut gegeben, dann auch nochmal Sportwissenschaften zu studieren. Und mir war klar, ich kann nicht ewig spielen. Hab dann wirklich noch so viel mitgenommen, wie ich konnte, nochmal im deutschen Endspiel gespielt, in der Nationalmannschaft gespielt und dann auch mit meinem Studiumswechsel und dann mit dem Berufsstart habe ich mir gedacht, jetzt starte ich mal mit dem Coaching und es ist ein ewiges Lernen. Es ist zwar dieses Gefühl, es nicht zu verstehen, ist auf einer völlig anderen Ebene natürlich als noch vor 10 Jahren, aber es hört nicht auf.
Das ist jetzt eher so dieses Wieso-das-jetzt-Gefühl, ne?
Genau. Oder das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen.
Ja, auch schön. Hat dir denn dieses Sportwissenschaftsstudium, was ich auch mal studiert habe, wirklich was gebracht als Coach beim Football? Oder hättest du dir das bezogen auf deine Coaching-Tätigkeit eigentlich sparen können? Weil das kannst du dir auch so anlesen.
Ja, das kann man sich tatsächlich auch so anlesen. Für mich war es aber was ganz wichtig, weil es war eigentlich schon immer mein Traum, es zu tun und den Einstieg in den Sport zu finden. Und auch die Sportwissenschaften sind sehr männerdominiert. Also da ist es auch schon so. Und deswegen, da war dann auch schon in meinem Kopf, ach Gott, und dann mache ich noch die Promotion, weil ich brauche ja dann auch noch den Doktortitel davor, dass man mich ernst nimmt und so. Aber für mich war das schon immer wichtig. Ich war immer im Sport, ich habe früh gecoacht, also ich habe mit 17 quasi schon angefangen zu coachen, aber es war halt immer in anderen Dingen, es war dann später im Fitness und so weiter, aber das war gab mir selbst dann auch so die Berechtigung zu sagen, so jetzt habe ich es auch schriftlich, jetzt habe ich alles, ich bin den Weg gegangen, ich habe alles nochmal von der Pike auf gelernt, jetzt bin ich es auch offiziell und jetzt mit dieser Basis kann ich mir jetzt aneignen, was ich mir aneignen möchte. Und das ein oder andere biomechanische Grundverständnis hat dann schon nochmal geholfen, Bewegungen besser zu verstehen und dann mit dem Football natürlich auch ein besseres Coaching-Eye und Coaches-Eye quasi zu entwickeln.
Ich meine, nun hast du ja als Coach wirklich so ziemlich alles mitgenommen bis jetzt, was so bei 3 Jahren im Baum ist, was man coachen kann. GFL, ELF, Frauenfootball wahrscheinlich auch.
Nee.
Und jetzt, nein, doch nicht. Und jetzt hast du auch mit der NFL zu tun. Ist da denn ein Riesenunterschied oder ist Football im Prinzip Football?
Ja, das ist eine schwere Frage, weil auf der einen Seite ist natürlich Football Football. Aber hier spielen wir American Football in Europa. Und das ist natürlich nochmal anders als American Football im Ursprungsland, im Heimatland in den USA. Und da ist es aber auch nochmal so, dass natürlich alleine schon wegen des Alters und der Komplexität, aber man kann ja auch keine Highschool mit College vergleichen und demnach auch kein College mit der NFL. Also die NFL ist schon sehr speziell und auch einmalig. Und auch als ich jetzt schon mal vor Ort war und auch was man so von der NFL mitbekommt, es redet schon jeder von der NFL als die Liga. Man muss mal in der Liga gewesen sein. Man muss, wenn man in der Liga XY-Spielzug mal gesehen hat, dann wird man ihn öfter sehen, weil so spielt man ihn in der Liga. Also die NFL ist da schon wirklich ganz oben an der Spitze und da wird Football vielleicht wirklich nochmal ein bisschen anders gespielt, weil es darum geht, die besten Matchups zu kreieren. Man hat die besten Spieler der Welt. Es kommt da irgendwie 1% wahrscheinlich, ich weiß die genaue Zahl nicht, aber sie ist sehr, sehr klein, aller College-Spieler da rein. Und da geht es darum, wie kann ich meinen besten Mann gegen deren besten Mann einsetzen.
Ja, es ist, meine ich, so, kommt auf Jahrgang an irgendwas zwischen 0,9 noch was und 1,1 noch was. Ja. Jedes Jahr unterschiedlich, was da irgendwann NFL spielen darf. Das heißt noch lange nicht, dass sie es tun. Wie ist denn für dich so der Unterschied zwischen GFL, ELF und ja jetzt NFL gewesen in der Herangehensweise? Weil klar, das Spielermaterial ist unterschiedlich von, sagen wir mal, Amateur zu Halbprofi bis Profi.
Am Ende des Tages geht es immer darum, dass man diese Coach-Spieler-Beziehung entwickelt. Und da ist es tatsächlich völlig egal, auf welchem Level man arbeitet, weil nur durch die Beziehung, die man sich auch erarbeitet, lässt natürlich derjenige zu, dass man ihn coacht. Also man braucht dieses Vertrauensverhältnis. Und ich kann nie mich hinstellen und sagen, ich bin der Experte, sondern mein Gegenüber wird immer entscheiden, lasse ich es zu, dass sie jetzt die Expertin ist, dass sie jetzt der Coach ist. Und das muss man sich natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise erarbeiten. Das würde ich sagen, ist gleich. Ansonsten ist natürlich das Level an Athletik, das Level an Commitment und wie viel Zeit kann ich investieren, wie viel Zeit nicht nur eben möchte ich, sondern kann ich tatsächlich, weil es natürlich dann auch mein Job ist und ich Millionen damit verdiene. Das ist natürlich was völlig anderes und daher so gar nicht vergleichbar, aber der Vergleich von der GFL zur ELF, also von der German Football League zur European League of Football, war für mich jetzt oder liegt darin, dass ich sagen kann, ich habe jetzt bessere Footballspieler schon gesehen und die komprimiert man dann da vielleicht eher und man hat natürlich eben die Möglichkeit auch mal zu reisen, in größeren Stadien zu spielen. Bisschen mehr Aufmerksamkeit, vor allen Dingen für die Spieler. Und darin unterscheiden sich die zwei Ligen aus meiner persönlichen Erfahrung jetzt mal schon. Und dann kann man die zwei aber natürlich wieder gar nicht mit der NFL vergleichen, weil das ist wirklich top-notch, ist natürlich auch High-Pressure-Umgebung, aber da geht's um Milliarden von Euro. Da ist mir selbst manchmal gar nicht klar, wie hoch der Druck ist und wie viel Geld da tatsächlich fließt, weil es nun mal, ja, und mit dem Super Bowl am Schluss das größte Einzelsport-Event der Welt auch einfach ist.
Ich meine, ist das als dich, ich weiß, das für Spieler ein Unterschied, ist mir klar, ist das für dich als Trainer ein Unterschied gewesen zwischen einem kleinen Stadion, drei Leute schauen zu und 20.000 im größeren Stadion oder noch größer? Oder ist das tatsächlich egal für dich als Trainer?
Nee, das ist nicht egal, weil es geht natürlich auch um Stimmung. Es geht um Atmosphäre. Und die Spieler investieren viel. Und dann wollen sie natürlich auch gesehen werden. Und dann wollen sie auch umjubelt werden. Und das gehört dazu, genauso wie ein Künstler, der auf der Bühne etwas darbietet, der möchte den Applaus. Dafür macht er das ja auch bis zu einem gewissen Grad. Natürlich ist es die Leidenschaft, aber der Dank und seine Bezahlung ist ja bis zu einem gewissen Grad auch der Applaus der ZuschauerInnen. Und so ist es natürlich auch, finde ich, im Sport. Je größer die Fanbase, je mehr Leute im Stadion, desto besser ist natürlich auch die Atmosphäre. Und dann macht es natürlich nochmal mehr Spaß. Der Druck ist natürlich auch ein bisschen größer, das kann man nicht leugnen. Aber das ist natürlich dieses Adrenalin, das einem da durch die Adern rauscht. das ist natürlich schon einzigartig.
Welche Philosophie verfolgst du denn als Coach? Also sowohl trainertechnisch, also spieltechnisch, als auch menschlich als Coach? Also sagst du, ich bin euer Buddy und wir können über alles reden, oder ich habe ihn hier der Chef, du hast nichts zu sagen?
Ja, das ist wahrscheinlich so ein Mittelding zwischen beiden. Der Buddy kann man sein bis zu einem gewissen Grad, und es hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, auf welchem Level man coacht. Wenn wir jetzt beispielsweise einen Blick auf die NFL werfen, da ist es nicht vergleichbar mit dem, wie es hier ist. Man kennt jetzt aus den Filmen, oh, die Oldschool-Football-Coaches, die schreien und alle müssen sprinten, bis sie kotzen und Liegestütz. So würde das beispielsweise in der NFL niemals funktionieren. Man darf nicht vergessen, dass die Spieler ja teilweise viel mehr verdienen noch als die Trainer. Wenn jetzt ein Tom Brady beispielsweise, nur ein Gedankenspiel, der Millionen über Millionen verdient, der Quarterback schlechthin ist, the GOAT, dann sagt dieser Trainer, steht mir nicht zur Nase und mit dem kann ich nicht arbeiten, dann wird nicht Tom Brady weg sein, sondern dann wird der Coach weg sein. Und deswegen ist es natürlich schon nochmal eine andere Herangehensweise, als es beispielsweise auf dem Amateur- oder dem Semi-Pro-Level. Da ist es seltener, dass der Coach geht. Das kann natürlich dann aber auch schnell mal ausgenutzt werden dazu, dass man sagt, so, und jetzt hau drauf und nur mit Peitsche. Und deswegen ist es am Ende des Tages ein Zwischending. Man muss immer eine Beziehung haben, damit der andere, wie ich vorhin schon sagte, überhaupt zulässt, dass man ihn coacht. Aber auf der anderen Seite, man muss die Spieler accountable halten, weil jeder ist faul. Wir tragen das in uns und man lässt mal so ein bisschen nach. Man muss die Dynamik im Griff haben. Man muss schon so ein bisschen wie der Puppenspieler die einzelnen Stränge ziehen können, immer den Überblick über alles haben und da auch natürlich intervenieren. Und unter Umständen natürlich auch mal vielleicht etwas lauter mit der gewissen Strenge auch nochmal klar machen, wie wichtig das gerade ist, was man tut. Und ja, aber auch hier ist es so, je nach Altersstufe, wie auch immer. Aber Beziehung ist Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2 ist dann die nötige Strenge mitbringen. Weil wenn eines nicht funktioniert im Football, ist, wenn die Disziplin fehlt. Und das beginnt mit den kleinen Dingen. Aber in diesem Sport ist es so, dass die eigene Gesundheit auch von den Kameraden oder Kameradinnen abhängt. Und dafür braucht es Disziplin, damit die Spieler sich untereinander auch vertrauen können. Deswegen, wie gesagt, von beidem etwas. Und das ist die große Kunst des Coachings, wie viel von was zu welcher Zeit.
Und damit hätte ich dann direkt die nächste Frage. Wie gehst du denn damit um, dass du als Coach der Erste bist, der an allem schuld ist und auch danach gefragt wird und nicht der Letzte?
Im Prinzip ist das überhaupt gar kein Problem. Ich schultere das gerne. Und vielen meinen Coaching-Kollegen geht es genauso. Wir übernehmen die Verantwortung in allererster Linie. Und dann muss man natürlich auch dafür sorgen, dass die Spieler und Spielerinnen entsprechend abliefern. Aber wenn man Schwierigkeiten hat damit, A, Entscheidungen zu treffen, oder B, die Verantwortung zu übernehmen, dann ist man in der Rolle nicht richtig, weil dann wird man immer Ausflüchte finden, Entschuldigungen finden. Und das ist natürlich auch nicht das Vorbild, das man dann entsprechend für die Spieler oder Spielerinnen sein möchte.
Ich meine, meine nächste Frage liegt irgendwie so offensichtlich rum. Football ist, du hattest das ja auch, eigentlich eher ein Männersport, weil das war dein Freund damals. Und nun bist du ein weiblicher Coach in der prinzipiell Männerdomäne. Wie ist denn da für dich der Unterschied? Oder gibt es eigentlich gar keinen? Und das ist im Prinzip so, als wenn ich Coach wäre, was wahrscheinlich nicht so ist, weil ich kriege auf jeden Fall die Fresse voll von allen.
Tatsächlich ist in den meisten Fällen ist es mir nicht bewusst, dass ich ein anderes Geschlecht habe als alle anderen, mit denen ich zusammenarbeite. Natürlich gibt es die Momente, wo das dann auch auffällt oder wo ich auch natürlich argumentiere, dass es gut ist, dass ich da bin, weil wir wissen alle um die Vorteile von Diversität, von unterschiedlichen Blickwinkeln und Perspektiven. Und ich habe natürlich auch dann dadurch nochmal einen ganz anderen Erfahrungsschatz aufgrund anderer Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass ich mitbringe. Das ist natürlich auch immer mein Pro-Argument dafür. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt so im Alltag bin, in meinem Business sozusagen und coach und auf dem Feld oder im Coaches-Meeting sitze, dann ist mir das so gar nicht bewusst, dass ich in Anführungsstrichen anders bin, weil ich bin's ja nicht, weil ich bin genauso ein Coach wie die anderen auch.
Das ist super, weil alles andere wäre doof, sag ich mal.
Ja, also es gibt natürlich Kommentare von außen, die gab's schon immer und vielleicht sogar eher mal auch von in der Vergangenheit von Coaches, Kollegen als von Spielern tatsächlich. Aber es hält sich in Grenzen, kann ich drüber stehen, muss man durch. Und das hilft ja nichts. Irgendjemand muss ja mal durchgehen.
Ja. Und jetzt bist du ja nicht ganz unerfolgreich und hast es geschafft, in die Bill Walsh Diversity Coaching Fellowship aufgenommen zu werden. Erstmal kurz, was ist das genau und was machst du da jetzt?
Ja. Das Bill Walsh Diversity Coaching Fellowship gibt es tatsächlich schon sehr lange, seit über 30 Jahren. Und es ist sozusagen eine Initiative der NFL, um talentierte Coaches in die NFL zu bringen, vor allen Dingen eben auch, wenn sie Minorities angehören. Und da ist es normalerweise so, dass man sich im Herbst des Vorjahres bewirbt und dann landen alle Bewerber und meines Wissens nach sind es viele, viele Tausende in einem großen Bewerberpool, aus dem dann alle 32 NFL-Teams schöpfen können. Und jedes Team, also jedes NFL-Franchise geht dann aber unterschiedlich damit um, wie lange sie die Fellows behalten. Also manche dürfen ein paar Tage oder Wochen kommen, manche dürfen mehrere Wochen kommen und dann eben zu unterschiedlichen Zeitpunkten OTAs oder Minicamp oder Training Camp. Und in meinem Fall war es so, ich war wegen der National Coaching Academy der Tampa Bay Buccaneers schon vor Ort bei den Buccaneers und die haben sich entschieden, naja, wieso soll ich denn aus diesem großen Bewerberpool schöpfen, wenn ich doch schon 25 Leute vor Ort habe, die wir jetzt kennenlernen können. Und deswegen haben sie 5 Bill Walsh Fellow Coaching Fellows dann aus diesen 25 ausgewählt. Und ja, ich bin eine davon, freue mich auch riesig. Und für mich bedeutet das, dass ich die Buccaneers 5 Wochen in der Preseason begleiten darf, inklusive 3er Preseason-Games. Und das ist natürlich gigantisch, dass ich A, so lange vor Ort bleiben darf, nochmal kommen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich natürlich, dass ich nochmal in die NFL darf, aber ich freue mich ganz besonders, dass ich nochmal zu den Tampa Bay Buccaneers darf, weil es war einfach eine so großartige Zeit und Erfahrung. Und dass ich spiele mit der Liebe. Also wir haben auch ein Auswärtsspiel bei den Pittsburgh Steelers und das alles mal mitzuerleben ist, ja, ich ehrlicherweise kann ich es kaum in Worte fassen.
Weißt du denn schon, was du da während der 5 Wochen genau machen darfst? Darfst du da nur auf der Tribüne sitzen, Handtuch reinigen, Wasser tragen oder darfst du da richtig arbeiten als Coach?
Das ist eine gute Frage. Noch ganz genau weiß ich es nicht, was ich tun werde. Hoffentlich, ich mache alles, aber Wasser tragen ist echt super stressig. Du, da kriegt man echt so einige Kilometer drauf. Aber das machen eigentlich die Athletic Trainer. Also ich glaube, das jetzt nicht. Wenn es ein bisschen so ähnlich abläuft wie in der National Coaching Academy, dann bin ich wahrscheinlich die ganze Zeit beim Coaching-Staff dabei und hoffe natürlich auch, und davon gehe ich jetzt aus, dass ich auch in allen Meetings dabei bin, in allen Film-Meetings und vermutlich dann auch wieder einer Unit zugeordnet bin, mit der ich dann mitlaufen darf. Und wie viel man sich dann einbringen kann oder darf, hängt wahrscheinlich von den eigenen Kompetenzen natürlich ab, aber auch von dem Coach, der für einen zuständig ist. Aber ich sage es immer wieder ganz ehrlich, wenn ich am Ende des Tages meine Aufgabe ist, also ich bei den Coaches mitlaufe, aber meine Aufgabe ist, Hütchen aufzustellen, dann ist es so. Nicht jeder hat die Möglichkeit, in der NFL Hütchen aufzustellen und dann werde ich die mit größtem Stolz aufstellen, weil diese Lernmöglichkeiten, die ich dennoch habe, sind immens. Und wenn ich das alles mitbekomme, ohne dass mir der Schädel platzt, dann bin ich ja eh schon glücklich.
Das ist richtig, würde ich sagen. Und hast du ja nicht nur als Coach gearbeitet, sondern auch als Expertin im Fernsehen. Erstmal, wie bist du da drauf gekommen? Und was macht dich der Reiz an so einer Expertenrolle aus?
Ja, wie bin ich dazu gekommen? Tatsächlich kam The Zone schon früh, die liebe Alina, auf mich zu und hat schon mal so gefragt, Nadine, könntest du dir das vorstellen? Die sitzen ja auch hier in München und waren auch auf der Suche nach Experten. Und ich habe das aber so gar nicht gesehen für mich. Also ich bin jemand, der schaut gerne Sport, aber ohne es zu kommentieren. Vielmehr nervt mich das ehrlicherweise, wenn dann die Leute immer so, ich sag jetzt mal klugscheißerisch, da so daherreden und glauben zu wissen, was da los ist. Deswegen dachte ich mir so, nee, auf keinen Fall, das mache ich nicht. Mein erster Einsatz als Kommentatorin entstand dadurch, dass die NFL das erste Spiel in Deutschland ausgetragen hat, hier bei mir zu Hause quasi in der Allianz Arena in München, und ich habe kein Ticket bekommen und ich bin nicht in dieses Stadion gekommen. Und der Bayerische Rundfunk hatte aber auch schon angefragt, ob ich mit einem sehr bekannten Fußballkommentator, dem Taufik Khalil, vielleicht kommentieren möchte. Und auch da habe ich verneint und habe gesagt, nee, ich sehe mich da nicht. Ja. Und dann bin ich ehrlicherweise nicht ins Stadion gekommen. Und dann habe ich für die Kommentatorenrolle zugesagt und dachte mir, Radio, wer hört denn schon Football im Radio tatsächlich? Und dann saß ich da an der 50-Yard-Line in der Allianz Arena, war auf der einen Seite total angefixt, auf der anderen Seite habe ich aber immer noch abgelehnt und gesagt, na, ich hier diese Kommentatorenrolle nehme ich nicht. Und irgendwann habe ich es dann doch gestartet, damals gleichzeitig bei für RTL und The Zone. Und dann habe ich mich so langsam eingearbeitet. Aber es fiel mir nicht leicht. Es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das hatte ich mir schon immer vorgestellt, das wollte ich schon immer werden, da sehe ich mich. Denn das ist wirklich ein Handwerk. Es ist auch gar nicht so einfach, dieses Spiel zwischen Play-by-Play-Kommentator und Experte, und das schon was, und dass man so ein bisschen reinwachsen muss. Und inzwischen, jetzt habe ich 2 Jahre quasi auf dem Buckel. Jetzt das dritte kann ich kaum erwarten. Jetzt bin ich voll drin. Jetzt bin ich angefixt, macht mir auch Spaß. Und ich habe das aber wirklich so im zweiten Jahr kam das dann, dass ich auch ein bisschen Selbstbewusstsein bekommen habe, weil ich mir immer dachte, was denken die Leute? Ach Gott, jetzt habe ich das gesagt. Was denken wohl die Leute da draußen? Und jetzt ist Gott sei Dank meine Denkweise eine andere und ich sehe das Spiel, wie ich sehe, und jetzt kann ich das auch mit Selbstvertrauen kommentieren.
Ich meine, inwiefern ist denn jetzt deine Denkweise eine andere? Ich meine, du hast vorhin gesagt, ja, diese Klugschausser an Experten, Moderatoren, bla bla bla, was jeder mal gedacht hat, egal bei welcher Sportart. Und natürlich ändert sich, wenn man es selber gemacht hat, die Sichtweise und sagt nur, ja, die haben recht, oder sagst du, ja, überlegt mal, ob das wirklich so viel Klugscheißerei ist.
Ja, es ist, also ehrlicherweise ist es doch immer noch ein bisschen Klugscheißerei, und ich klugscheiße jetzt so ein bisschen mit, weil wir sind ja niemand von uns, wenn wir bei der NFL bleiben, niemand von uns begleitet ein Team. Niemand von uns sieht Trainings vor Ort oder spricht und unterhält sich tatsächlich mit den Spielern. Also am Ende des Tages sind wir ja trotzdem noch sehr weit weg. Das ist vielleicht was anderes mit dem lokalen Fußballverein, wo man vielleicht auch mal ein 1-zu-1-Gespräch mit dem Trainer hat oder zumindest schon mal ein Gespräch geführt hat, die Spieler ein bisschen nahbarer sind. Deswegen, wir sind relativ weit weg. Man muss sich unglaublich tief einlesen, dann hat man auch noch die unterschiedlichsten Teams, also man hat ja nicht immer nur eines. Das heißt, es ist viel, viel, viel Vorarbeit, aber zumindest kann ich mich dann auf die Vorarbeit, die ich geleistet habe, verlassen, und am Ende des Tages rede ich darüber, was ich sehe, und dann muss ich mich darauf verlassen, dass ich natürlich als Football-Coach vielleicht eben schon mehr gesehen habe als der eine oder andere Fan dann draußen auf der Couch.
Jetzt habe ich ein paar Fragen, die sind nicht die üblichen, wie es Wetterfragen so ungefähr, sondern ein bisschen eher die, was mit Nadine als Charakter zu tun. Was war denn bis jetzt dein emotionalster Moment als Coach und als Spieler?
Jetzt muss ich mal ganz kurz hier nachdenken. Mein emotionalster Moment als Coach, das muss ja jetzt nicht, also du hast ja nicht gesagt positivster, sondern wirklich emotionalster.
Emotionalster.
Und, genau.
Und da hast du auch alles auseinandergenommen haben vor Wut.
Also was mir da auf jeden Fall sofort einfällt, ist das Jahr 2021. Da hatte ich während der Saison als Defensive Coordinator übernommen. Und das war natürlich der Sprung ins eiskalte Wasser. Ich war zuvor schon mal Defensive Coordinator in der DFL 2, aber dann mitten in der Saison zu übernehmen. Ich war selbst erst noch nicht lange dabei. 2020 war Covid. Also das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, klar, schüttle ich mir alles aus dem Ärmel. Die Defense, die kann ich. Da habe ich in der Mitte der Saison übernommen und dann das erste Spiel, das ich hatte und dann koordiniert habe. Und wir haben das tatsächlich gewonnen und auch noch zu Null. Also die Defense hat zu Null gehalten. Das war natürlich, das war Wahnsinn, weil da so viel Druck einfach abgefallen ist und so viele Leute hingeguckt haben und man selber natürlich nicht in der Position war, wo man sagt, ja, klar, easy, das läuft jetzt schon, sondern alles neu, mitten in der Saison und die Spieler sich so unglaublich gefreut haben und ich natürlich das Vertrauen bekommen habe, weil das Spiel geht nicht so, das war ein starker Gegner noch dazu, also es war jetzt nicht so, dass wir das einfach mal so nebenbei gewonnen haben, sondern es war ein hartes Spiel, es war ein guter Gegner und einfach das Vertrauen der Spieler zu haben und dass da einmal der Druck abfällt und da habe ich das Gefühl, so und jetzt bin ich da und jetzt kann es losgehen und ich bin jetzt Defensive Coordinator und wir rocken das Ding, aber bis dahin war natürlich einfach der Druck immens und da ist mir wirklich der Mount Everest von den Schultern gefallen und ich war sehr, sehr glücklich, dass ich die Chance habe, dieses Team da die Defense anzuführen und dass wir den Weg gemeinsam weitergehen. Also das war auf jeden Fall ein sehr, sehr emotionaler Moment, aber ich habe bestimmt noch ein paar andere, aber das ist er jetzt mal. Und als Spielerin war mein emotionalster Moment tatsächlich nicht mit den Nationalmannschaften, sondern mit meinem Heimteam, mit dem ich die ganze Zeit gespielt habe. Und wie in meinem letzten Jahr, da war auch klar, dass ich danach aufhören werde, die deutsche Meisterschaft quasi noch gespielt haben, die wir leider verloren haben. Aber alle haben alles gegeben. Das war was, was ich bis dato noch nicht erreicht hatte, im deutschen Endspiel zu stehen. Die Spieler von mir waren draußen, hatten große Plakate für mich vorbereitet. Und das war auch noch gegen eine der besten Mannschaften im Frauenfußball, aber auch eine der wirklich besten Spielerinnen, die ich je gesehen habe. Und wir haben uns echt, sie war Running Back, ich war Linebacker, haben uns auch tatsächlich 1:1 echt ein hartes Battle gegeben. Und am Schluss sind wir beide dann auch Offense- und Defense-MVP geworden. Und es war ein sehr emotionaler Abschluss meiner aktiven Karriere.
Und jetzt als Frage, als Spieler und Coach, was ist dir lieber? Regen, Schneefall, Sommer oder irgendwas dazwischen?
Irgendwas dazwischen. Also Sommer. Ich meine, wir spielen im Sommer. Regenschlachten sind immer blöd. Der Ball macht, was er will. Er ist flutschig. Da muss man immer damit rechnen, dass es Turnovers und Fumble gibt. Dann kann man vielleicht den Ball nicht so werfen, wie man möchte. Dann ist der ganze Gameplan dahin. Bin ich kein großer Freund davon. Kalt für Football finde ich, also da erinnere ich mich jetzt als Spielerin daran, finde ich ganz schlimm. Alles ist klamm, man kriegt den Kopf dann nicht mehr in den Helm rein. Irgendwie tut jeder Hit noch mehr weh. Also das finde ich auch ganz schlimm. Deswegen würde ich sagen, sommerliche Temperaturen, gerne unter 30 Grad, ohne Regen, mit der Bank.
Mit Sonderwünschen.
Genau, mit der Bank an der Seitenlinie, bitte im Schatten.
Disney World oder Alpenpanorama?
Alpenpanorama. Ich bin hier in München geboren und aufgewachsen. Die Berge habe ich vor der Tür und ich war zuletzt nämlich erst ein paar Mal in den Bergen, da hatten wir eine Bi-Week und habe mir wieder gedacht, unfassbar, wie schön wir es hier haben. Aber ich bin ja im Sommer meistens auf dem Footballplatz, deswegen sehe ich das nicht allzu oft. Aber in dieser einen Woche dachte ich mir echt, wow, wir haben es wirklich, wirklich schön hier bei uns.
Welches ist denn dein liebstes Footballteam privat als Nadine Und vielleicht gibt es ja auch noch ein anderes als Trainer, wo du sagst, HDN-Philosophie ist geil, aber das Team ist kacke.
Da sprechen wir von der NFL, oder? In dem Fall vermutlich.
Egal was.
Egal.
Du kannst auch ACA nehmen oder sonst was.
Also mein Lieblingsteam ist natürlich das Team, bei dem ich jetzt coache, nicht ohne Grund, denn ich bin zu Stuttgart Search gegangen, weil ich diesen Coaching-Staff schon lange kenne und unbedingt mit denen mal zusammenarbeiten wollte. Und ich bin jetzt total happy, dass ich das darf. Und finde die Defense einfach schon immer beeindruckend. Und ja, die Spieler sind gut. Ich bin jetzt mit ihnen mitten in der Saison, deswegen keine Frage. Jetzt ist das definitiv Stuttgart Search. Für die NFL versuche ich so neutral wie irgendwie möglich zu bleiben. Die Tampa Bay Buccaneers haben jetzt schon, und ich war diese 5 Wochen noch gar nicht dort, einen ganz, ganz, ganz großen und speziellen Platz in meinem Herzen. Und das wird sich auch nie ändern, weil ich einfach so tolle Erfahrungen machen durfte. Aber am Ende des Tages, wenn ich kommentiere, bin ich neutral. Und tatsächlich war es auch schon vor meiner Erfahrung mit Tampa Bay so, dass es mir eher immer um einzelne Spieler ging, die ich beeindruckend fand. Aber es war noch nie so dieses Fantum für einen Club oder eine Franchise. Das hatte ich auch als Kind schon nicht im Fußball oder so. Ein bisschen sympathisiert, muss ich schon sagen, habe ich mit den 49ers, weil da durch die kam ich irgendwie dazu. Das war so über die Familie und da war der Vater dann schon Niners-Fan und irgendwie ging es wohl so los. Aber dann muss ich auch vorsichtig sein, was ich sage, weil mein Freund hat Familie in den USA und die hören da immer ganz genau zu, was ich sage. Die verstehen nichts, was ich sage auf Deutsch, aber ob ich Philadelphia Eagles oder Dallas Cowboys sage, das verstehen sie sehr wohl.
Okay, das ist natürlich hart, wenn du direkt 2 No-Go-Teams hast, genau, in der Verwandtschaft. Gibt's denn irgendeinen Trainer, egal ob noch lebendig oder aus der Vergangenheit, mit dem du gern mal zusammengearbeitet hättest, wie zum Beispiel Vince Lombardi oder Bill Walsh oder sowas?
Da habe ich noch gar nicht. Ich glaube, ich hätte sehr gerne mal mit Nick Saban zusammengearbeitet. Das hätte ich gerne mal gesehen. Ich hatte das Glück, dass ich an der University of Alabama mal ein paar Trainings sehen durfte und Nick Saban zumindest noch mal die Hand schütteln durfte, bevor er in Pension gegangen ist sozusagen. Aber das wäre ein Coach gewesen, wo ich sage, das hätte ich gerne mal eine ganze Saison gesehen.
Bist du denn als Spieler und als Coach so der Typ, wenn es schief geht, ruhig in die Flasche atmen? Oder Fliegenhelme?
Ruhig in die Flasche atmen. Ja, also tatsächlich, also meine als Spielerin ist es so, war es auch schon immer so, ich bin immer ruhiger geworden. Ich konnte dann das Team dann auch gar nicht mehr irgendwie so verbal jetzt vielleicht anfeuern, was sie gebraucht hätten, weil ich die Ruhe für mich gebraucht habe. Als Coach ist es auch so, ich werde tendenziell eher ruhiger als lauter. Und das ist aber auch der Moment, den die Spieler schon ganz genau kannten. Also die wussten, oh, oje, jetzt sagt sie nichts mehr, jetzt ist die Kacke am Dampfen.
Ja, dann wünsche ich dir viel Spaß in Tampa Bay und bin der Meinung, wenn du davon wieder zurück bist, musst du mir mal erzählen, wie es war.
Das mache ich sehr gerne.
Vor allen Dingen mit dem komischen Schiff hinten hinter der Endzone.
Wie man da die Kanonen abfeuert, ich werde es mir erklären lassen.
Ja, und was da vor allen Dingen abgefeuert wird, ob das nur ist oder ob da vielleicht mehr drin ist als nur. Gib mir mal einen Tipp, da gehört Konfetti rein.
Okay, ich werde es weitergeben.
Bis dann. Tschüss.
Danke, ciao.